온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 340. Gerne würden wir öfter mal positive Nachrichten aus Lateinamerika präsentieren, doch leider sind in mehreren Ländern Todesdrohungen und Morde an der Tagesordnung. In Guatemala kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern eines Betonwerkes mit mehreren Toten. Jetzt wurde in der Gemeinde San Juan Zacatepeques der Ausnahmezustand verhängt. In Kolumbien soll anscheinend der Friedensprozess mit einer massiven Zunahme an Todesdrohungen torpediert werden. Davon ist nun auch der Bürgermeister der Hauptstadt betroffen. Hierzu gibt es eine kleine Nota. Im mexikanischen Bundesstaat Guerrero haben Polizisten und andere Bewaffnete 6 linke Studenten erschossen, beziehungsweise Menschen, die sie für solche gehalten haben. Jetzt ist die Empörung riesengroß. Innenminister und Staatsanwaltschaft versprechen mal wieder Aufklärung. Wir haben die aktuellen Ereignisse zusammengefasst. Im benachbarten Bundesstaat Oaxaca waren die Drogengangster der Tempelritter zuletzt durch Bürgerwehren ziemlich unter Druck geraten. Zum Glück haben sich ein paar renommierte mexikanische Medienschaffende angeboten, um das Image der armen Tempelritter wieder etwas gerade zu rücken. Kulturelles haben wir diesmal auch wieder zu bieten. Unsere Kollegin Jutta Blume liest exklusiv fürs Onda-Info aus ihrem aktuellen Buch Ruf der Pflanzen. Ein Roman über eine Sklavin im Guyana des 18. Jahrhunderts, die aller Widerstände zum Trotz nach Selbstbestimmung sucht. Viel Spaß beim Hören wünschen wir von Onda.
Info? Nachrichten.
Kolumbien. Der Bürgermeister der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, Gustavo Petro, hat Todesdrohungen erhalten. Er werde sein bis Dezember 2015 dauerndes Mandat nicht beenden, heißt es unter anderem. Mit Waffen solle ihm eine Lektion erteilt werden. Grund sei die angebliche Vernichtung von Einzelhändlern und der mangelnde Schutz der Bürger. Daher sei es notwendig gewesen, paramilitärische Gruppen zu bilden. Obwohl es sich bei den Drohungen gegen Petro um anonyme Drohungen handelt, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt, dass diese von rechtsextremen Gruppen kommen. Zu den Drohungen gegen Petro kommen weitere Todesdrohungen hinzu, gegen 160 MenschenrechtlerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen, allein im Monat September. Das teilte der Koordinator der Nichtregierungsorganisation Somos Defensores, Carlos Guevara, mit. Diese Drohungen kommen zumeist von den paramilitärischen Gruppen Águilas Negras und Los Rastrojos. Diese Art von Drohungen seitens paramilitärischer Gruppen sind in Kolumbien üblich. Meistens reicht die Drohung aus, um einen Aktivisten, Journalisten oder Menschenrechtler mundtot zu machen oder zumindest ins Exil oder in ein staatliches Personenschutzprogramm zu zwingen. Manchmal jedoch werden solche Todesdrohungen in Kolumbien auch in die Tat umgesetzt.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Mexiko.
Un comando armado en complicidad con policías municipales realizaron diversos ataques en la ciudad de Iguala de la Independencia la noche del viernes, asesinando a 8 personas, tres normalistas rurales de Ayotzinapa, tres jugadores del equipo de fútbol de la tercera división Los Avispones de Chilpancingo, el chofer del autobús y una señora que circulaba en un vehículo del servicio público.
Endlich wird Ordnung geschaffen. So jubelte die konservative Zeitung Diario de Guerrero noch am 26. September. Ordnung geschaffen hatten Polizisten aus dem südmexikanischen Bundesstaat Guerrero sowie Soldaten, indem sie verhinderten, dass Studenten in der Stadt Iguala einen Bus kaperten, um kostenlos zurück nach Ayotzinapa zu fahren. Doch ein paar Stunden später versuchten es die Studenten erneut, und diesmal sorgte die städtische Polizei gemeinsam mit Bewaffneten in Zivil auf ihre Weise für Ordnung. Sie schossen scharf auf die unbewaffneten Studenten, später auf weitere Fahrzeuge, in denen sie offensichtlich Studenten vermuteten. Insgesamt wurden in der Nacht zum 27. September 6 Menschen erschossen, 25 verletzt. Weitere 57 Menschen gelten seitdem als verschwunden.
Empezaron primero a obstruirles el paso, mis compañeros se bajaban.
¿Policía municipal?
La policía municipal, la policía estatal. Okay. Nuestros compañeros tienen videos. Entonces, cuando le empiezan a disparar a las unidades, empiezan a disparar a las unidades de manera directa.
Los policías.
Los policías.
Drei der Toten waren Studenten der für ihre rebellische Haltung bekannten pädagogischen Hochschule Ayotzinapa. Sie waren nach Iguala gefahren, um dort Spenden zu sammeln, um ihre Fahrt zu einer Demonstration in Mexiko-Stadt zu finanzieren. Am 2. Oktober soll dort Studenten gedacht werden, die 1968 erschossen worden waren. Das berühmt-berüchtigte Massaker von Tlatelolco. Einige Stunden nach dem ersten Überfall wurde ein weiterer Bus von Unbekannten beschossen. In dem saß ein Fußballteam, das sich auf der Heimfahrt befand. Ein jugendlicher Fußballspieler, der Busfahrer sowie eine weitere Unbeteiligte starben. Offenbar eine Verwechslung.
Hago exhortos a las autoridades que vean estos actos tan criminales que están contra los deportistas de Chilpancingo. No es posible que todos nos pongan a pensar. Nosotros hacemos fomentando el deporte y no se vale que estos jóvenes que están naciendo apenas en el fútbol, en lo que sea, hagan que esto criminal tan gacho.
Diese Verwechslung ist nun für die Polizisten und den Bürgermeister der Stadt Iguala ziemlich unangenehm. Denn nun waren nicht einfach nur linke Unruhestifter den schießwütigen Beamten zum Opfer gefallen, sondern auch harmlose Fußballer. Die Polizisten hätten unverhältnismäßig Gewalt angewendet, als sie gegen die Studenten vorgingen, sagte der örtliche Staatsanwalt Blanco Cabrera am Montag. Zitat: Es gab keine Rechtfertigung dafür, Schusswaffen einzusetzen. Ich gehe davon aus, dass das strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Zitat Ende.
Es ist indudable, que existió, creo yo, un uso excesivo de la fuerza. Creo yo también que la respuesta de los elementos policiales no fue proporcional, por el contrario, me parece que fue desmedida. No hay justificación alguna para que haya hecho uso de armas de fuego y en ese sentido, pues todo parece indicar que vamos a fincar responsabilidades de tipo penal en contra de estas personas.
Es gibt Grund zur Befürchtung, dass die Polizisten auch in das Verschwinden der 57 Studenten verwickelt sind. Angehörige fordern Aufklärung und warten immer noch auf ein Lebenszeichen von ihnen, so wie diese Mutter.
Estamos muy tristes porque la verdad siento muy feo que mi hijo no lo encontré aquí. Desde ese día de la balacera, el día viernes.
Viernes en la noche.
Viernes en la noche. Desde entonces no hemos sabido nada. Nomás nos dicen los muchachos que fueron allá, que vieron ellos, que sí se los echaron a la patrulla. Dice como 20 muchachos echaron.
Am Tag nach der Schießerei mit 6 Toten rückten Bundespolizei und Armee an und entwaffneten die städtischen Polizisten. 22 von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Doch in Iguala sollte ohnehin eine Strukturreform bei der Polizei durchgesetzt werden. Studenten und Angehörige der Verschwundenen und Ermordeten führten Mahnwachen durch. Am Montag, den 30. September, marschierten tausende Menschen durch die Provinzhauptstadt Chilpancingo und attackierten das örtliche Parlament. Die Staatliche Kommission für Menschenrechte kündigte Ermittlungen zu der Gewaltwelle in Iguala an. Viele Rathäuser in Guerrero werden von der Mafia kontrolliert. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass lokale Polizisten und Kriminelle kooperieren. Linke Gruppen wie die Ayotzinapa-Studenten sind beiden ein Dorn im Auge. 2011 töteten Sicherheitskräfte in der Landeshauptstadt Chilpancingo 2 Lehranwärter bei einer Demonstration. Und dem Bürgermeister der Stadt Iguala, José Luis Abarca Velázquez von der PRD, werden Verbindungen zur Drogenmafia nachgesagt. Er und sein Direktor für öffentliche Sicherheit seien vor die Behörden zitiert worden, sagte Staatsanwalt Blanco Cabrera. Den Demonstranten reicht das jedoch noch lange nicht.
Warum? Porque solamente se dedica a dar la orden de matar, sin considerar que estos hechos perjudican a toda la sociedad y que está matando el futuro de México, que somos los estudiantes. No vamos a descansar hasta verlo preso. No solamente verlo fuera de Guerrero, sino verlo preso y pagar por todo lo que ha hecho esta sociedad. No solo Aguirre, sino también al presidente municipal de Iguala, que es un lacayo más del sistema, que solo se ha dedicado a seguir órdenes de este. ¡El FUNPET y Ayotzinapa vive!
¡La lucha sigue!
¡Ayotzinapa vive!
¡La lucha sigue!
Je ferai plus l'idiote, je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi au trou, dehors il n'y a que des voyous. Moi je veux passer la nuit avec vous, je veux passer la nuit avec vous, je veux passer la nuit avec vous.
Das organisierte Verbrechen hat keine gute Presse. Nicht verwunderlich, zumal in Mexiko, wo die Drogenkartelle gerne enthauptete Leichen auf öffentlichen Plätzen ablegen, leblose Körper an Autobahnbrücken aufhängen, Lösegeld erpressen und allerlei sonstige hässliche Dinge tun. Drogenkartelle gehören aber auch zu den wenigen milliardenschweren Unternehmen, die sich keine Presse- und Öffentlichkeitsabteilung gönnen. JournalistInnen fehlen daher spannende Ansprechpersonen, Hintergrundinformationen, sprich alles, was ein etwas freundlicheres Bild des organisierten Verbrechens zeichnen könnte. Offensichtlich schon vor Monaten hat also La Tuta, der Chef des berüchtigten Tempelritterkartells im mexikanischen Bundesstaat Michoacán, die Initiative ergriffen. Irgendwann hat er sich mit zwei Journalisten getroffen, mit Eliseo Caballero, dem Lokalkorrespondenten des mexikanischen Fernsehgiganten Televisa, und mit José Luis Díaz, dem Chef einer Nachrichtenagentur, die unter anderem auch CNN beliefert.
Das, was Sie da gerade gesagt haben, dass die Presse aus Ihnen ein Monster gemacht hat, das weist meiner Ansicht nach auf ein Problem hin. Sie reagieren zu langsam.
Dieses, nennen wir es mal, Mediencoaching nahm der Oberschurke La Tuta heimlich auf und stellte es nun, Mitte September, der bekannten und kritischen mexikanischen Journalistin Carmen Aristegui zur Verfügung. Bild, Ton und Schnitte sind mies, schon das weist auf erheblichen Schulungsbedarf hin. Televisa-Journalist Eliseo Caballero bemängelte die im Vergleich zu anderen Akteuren miserable Öffentlichkeitsarbeit der Tempelritter. Beispiel die Autodefensas, lokale Bürgerwehren gegen das organisierte Verbrechen, die den Templern in den letzten Jahren sehr zugesetzt haben, auch medial.
Darf ich Ihnen mal meine Meinung sagen?
Ja, na los.
Seit dem letzten Mal habe ich mit verschiedenen Kollegen geredet und ich habe ihnen gesagt, dass diese Typen, die Bürgerwehren, eine sehr gute Medienstrategie fahren. Die suchen aktiv die Presse. Die geben dir Hintergrundinformationen und sagen dir, wo was passiert. Und in welcher Gemeinde du auch bist, die sagen dir das Gleiche. Das ist alles gut geplant.
Aber was kann eine hochprofitable, aber eben illegale Organisation tun, um das eigene Image aufzupolieren?
Ich glaube, du brauchst eine Medienstrategie, damit verhindert wird, dass die anderen allen Raum in den Medien bekommen. Schreib Messages, schreib Mails, schick Fotos, schick alles Mögliche. Die Mantas zum Beispiel, die großen Plakate, die ihr aufhängt, die sind gut. Also macht wenigstens eine Manta, das ist für uns schon mal eine Informationsquelle.
Und natürlich der darbenden Presse unter die Arme greifen. Eine neue Fernsehkamera für den Televisa-Journalisten.
Wir müssen Kameras kaufen, aber die kosten 6.000 Dollar. Und wenn ihr mir da aushelft, na dann muss ich mich auch bewegen, Senores.
dem Agenturchef eine Camionetta, einen Minibus für das Team.
Ich möchte Sie mit allem Respekt bitten, uns doch ein Fahrzeug zu geben, damit wir uns bewegen können.
Dieser kleine Mediennachhilfekurs scheint schon Früchte getragen zu haben. Im Dezember letzten Jahres veröffentlichte Mundo Fox ein vielbeachtetes Exklusivinterview mit Latuta. Warum die Templer das Video zum Nachhilfekurs nun öffentlich gemacht haben, liegt im Unklaren. Vor allem für Eliseo Caballero ist der darauffolgende Medienhype eher unschön. Mittlerweile hat Televisa nämlich seinen Korrespondenten suspendiert. Agenturchef Diaz konterte vor wenigen Tagen mit seiner eigenen Version der Geschehnisse. Er sei mit Gewalt zu diesem Treffen gebracht worden. Wenn dabei dann aber immerhin eine Kamera, ein neues Fahrzeug und verschiedene Exklusivberichte rausgesprungen sind, scheinen die Unannehmlichkeiten der Journalisten vom Kartell der Tempelritter immerhin sehr anständig entschädigt worden zu sein.
Die Straßen Santo Domingos rochen nach Staub und Stein. Darunter mischte sich gelegentlich süßer, schwerer Blütenduft. Der Raum zwischen den festungsartigen Häusern füllte sich mehrmals täglich mit dem alarmierenden Geläut einer Unzahl von Kirchen. Egal, wo die Bewohner dieser Stadt sich aufhielten, immer waren sie nah genug an einer Kirche, um ihr Gespräch für einige Minuten von dem metallischen Klang unterbrechen zu lassen. Geduldig standen sie dann paar- und grüppchenweise in den Straßen und warteten. Wenn die Glocken verstummt waren, redeten sie einfach dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Diese Gewohnheit des Wartens befiel Ife wie die Eingeborenen dieser Stadt, und so geschah es manchmal, wenn die Glocken ertönten, dass auch sie in ihren Schritten innehielt und einfach alleine wartete. Ife gab es nun nicht mehr. Sie war zu einer gewissen Margaret Baxter aus den niederländischen Kolonien geworden. Obwohl sich England und Spanien offiziell im Krieg befanden, hörte man in den Straßen von Santo Domingo ein Gemisch aus Spanisch, Englisch, Französisch und dem vielfältigen Kauderwelsch der Matrosen. Margaret Baxter zu heißen, war in dieser Stadt nur ein geringer Makel. Der größere bestand darin, schwarz zu sein. Doch so sehr es nach Stein und Staub roch, so wenig roch es in der Hauptstadt nach süßer Melasse oder dem Schweiß von Erntesklaven. Wer sich nach den herben Gerüchen der Plantagenarbeit sehnte, der verließ die Mauern in Richtung Hafen. Doch auch dort waren die Gerüche der Arbeit flüchtig, weil der Wind sie hinaus aufs Meer trug. Ife zog es oft zum Hafen, doch selten hatte sie Gelegenheit, diesem Sog nachzugeben. Denn Margaret Baxter war eine Städterin, eine Sklavin von offiziellem Status, in Wirklichkeit Haushälterin, Botin und botanische Helferin. In ihrem neuen Domizil, einer dunklen Zelle aus dicken Steinwänden, fühlte sie sich eingesperrter als in ihrer Sklavenhütte auf der Plantage. Die Steinmauern ließen keinen Spalt, durch den sich auch nur eine Spinne von außen hindurchzwängen konnte. Wenn ein Tier zu ihr wollte, musste es schon zur Tür hineinspazieren. Ife betrübte diese Abgeschiedenheit. Wenn sie nachts die hölzernen Fensterläden schloss, konnte sie nicht einmal den Gesang der Frösche hören. Und kein Stern schaffte es, in dieses dunkle Verlies zu blitzen. Seine Enge machte ihr zu schaffen, weil sie niemanden hatte, um die Enge zu teilen. Hätte es ein zweites Atmen im Raum gegeben, die Mauern wären ihr nicht so bedrohlich nahe gekommen. In den ersten Nächten schreckte sie immer wieder auf, weil sich die kalte Wand von hinten näherte und an ihren Rücken schmiegte. Margaret Baxters Kammer befand sich in einem der altehrwürdigen Häuser in der Calle de las Damas. Nicht, dass sie jetzt plötzlich zur Dame aufgestiegen wäre. Es war dies das Gästehaus, das der Stadtverwalter dem Forschungsreisenden Ludger Sandquist freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. Die Einrichtung war spärlich, denn normalerweise brachten die Residenten ihren Hausstand kistenweise mit. Nur dieser hier hatte in seinen Kisten nichts als gepresste Blätter und Blüten.
Ruf der Pflanzen von Jutta Blume ist erschienen im Vergangenheitsverlag.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.